Eine Schnecke wollte unbedingt über eine verkehrsreiche Asphaltstraße kriechen, in Erwartung von irgendwelchen schönen Dingen, die vielleicht auf der anderen Seite liegen. Ein Junge sah das Tier und nahm es behutsam vom Straßenrand auf. Komm, Schnecke. Hier wirst du nur totgefahren. Ich bring dich auf die Wiese. Dort setzte er sie nach einigen Metern ab. Die Schnecke war sehr verärgert über solch höhere Gewalt und schimpfte vor sich hin. Sie würde Stunden benötigen, um wieder zurück in die Nähe der Straße zu kommen, wenn überhaupt. Keine Ahnung, wie das mit der Schnecke so weiterging. Keine Ahnung, ob Schnecken schimpfen können. Aber vielleicht geht es uns manchmal so mit Gott. Wie es der Schnecke mit dem Jungen erging. Wir sehen nicht und verstehen nicht, warum Gott erhoffte, erwartete Wege nicht zustande kommen lässt. Oder unsere Pläne und Vorhaben irgendwie durchkreuzt. Warum sich Lebenswege nicht erfüllen, so wie wir es uns wünschten, auch in der Gemeinde nicht. Wir können Gottes Gedanken und Wege oft überhaupt nicht verstehen, obwohl wir ja doch eigentlich viel mehr erfahren können, als in meiner kleinen Geschichte die Schnecke von diesem Jungen erfahren konnte. Der heutige Predigttext ist in gewisser Weise ein Wort an Leute, die genau so ihre Schwierigkeiten da haben. Warum handelt Gott so unverständlich, so gegen meine Vorstellungen und Wünsche und Gedanken und Erwartungen? Nicht wirklich fassbar für mich. Nun ist es ja so, dass wir diesem lebendigen Gott sicherlich sehr, sehr viel mehr bedeuten als in dieser Geschichte die Schnecke dem Jungen irgendwas bedeutete. Und darum möchte uns dieser lebendige Gott sein Wort geben. Darum hat er es gegeben und gibt es immer wieder, es zu hören. Und dieses Wort möchte uns trösten, zurechtbringen, ermutigen. Und es möchte letztlich erreichen, dass wir mit unserem Leben auf dieses Wort antworten, reagieren, handeln. Ich lese uns den für den heutigen Sonntag gegebenen Predigttext. Der steht im Buch Jesaja in Kapitel 55, 6 bis 13. Ich lese aus der Basisbibel. Sucht den Herrn. Jetzt ist er zu finden. Ruft zu ihm. Jetzt ist er nahe. Der Frevler soll seinen Lebensweg ändern. Wer Böses im Sinn hat, soll seine Pläne ändern und zum Herrn, unserem Gott, zurückkehren. Der wird Erbarmen mit ihm haben und ihm reichlich Vergebung schenken. So lautet der Ausspruch des Herrn: Meine Pläne sind anders als eure Pläne und meine Wege anders als eure Wege. Wie weit entfernt ist doch der Himmel von der Erde? So fern sind meine Wege von euren Wegen und meine Pläne von euren Plänen,
Regen oder Schnee fällt vom Himmel und kehrt nicht dahin zurück, ohne die Erde zu befeuchten. So lässt er die Pflanzen keimen und wachsen, er versorgt den Sämann mit Samen und die Menschen mit Brot. So ist es auch mit dem Wort, das von mir ausgeht. Es kehrt nicht wirkungslos zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will. Was ich ihm aufgetragen habe, gelingt ihm. Voll Freude werdet ihr aus Babylon fortziehen und wohlbehalten nach Hause gebracht werden. Berge und Hügel brechen in Jubel aus, wenn sie euch sehen. Die Bäume in der Steppe klatschen in die Hände. Statt Dornensträuchern wachsen dort Kiefern und statt Brennnesseln Myrrenbüsche. Das alles geschieht zur Ehre des Herrn. Er setzt ein unvergängliches Zeichen, das niemals ausgelöscht wird. Ihr merkt, ein sehr unterschiedlicher Text, unterschiedliche Gedanken, vielleicht gar nicht so einfach da, so was Durchgehendes, eine Linie vielleicht zu sehen, zu finden. Gottes Wort, unsere Antwort, das ist so, was ich so ein bisschen darüber gestellt habe. Und so ein erster Gedanke, weil Gott spricht, können wir zurückkehren. Weil Gott spricht, können wir zurückkehren. Wir haben in den letzten Zeiten so einige Nachrichten gehört, so nebenbei immer, nicht so die zentralen, großen, gewichtigen, uns erschreckenden Nachrichten, mehr so ein bisschen Sachen so aus dem, was gerade geschieht. Da war zum Beispiel, dass dieser Juwelenschatz aus dem grünen Gewölbe jedenfalls zu einem größeren Teil zurückgekehrt ist. Und dann haben wir auch gehört, in der Vergangenheit immer wieder diese Diskussion, da geht es so um koloniale Beutekunst, da geht es um die Benin-Bronzen, also ein Land, früher mal ein Staat, Benin, heute im Bereich des Landes Nigeria. Da wurde gesagt, dass man diese Bronzen, die dort von den Briten dort aus diesem Land geraubt wurden, also man hat das damals natürlich alles völlig anders gesehen, aber macht nichts, die sollen jetzt wieder zurück. Also hier kommen Dinge an so einen Ort zurück, wofür sie irgendwo, damit sind sie verbunden, damit sind sie verwurzelt, da gehören sie eigentlich hin. Dafür wurden sie erworben und dafür wurden sie gemacht. Das war ihr Platz. Und das finde ich ganz wichtig, dass man durchaus sowas sieht. Wo gehört etwas hin? Das hat eine Bestimmung. Zurückkehr ist immer, Menschen kommen in eine Bestimmung hinein. Umkehr, Rückkehr zu Gott ist nicht irgendwie, Gott setzt mich irgendwo in eine kalte Wiese und ich weiß gar nicht mehr, was soll ich denn hier, sondern Gott will mich an eine Stelle führen, wo ich bei ihm zu Hause bin, wo ich genau da bin, in seinem Willen, was gut für mich ist, was mein Leben segnet. Die Frage ist immer natürlich, ob wir es durchschauen, aber hier fängt Gott an und das spricht ja, dieses Wort spricht ja in eine ganz reale Situation. Das Volk Israel war im Exil, also das ist das zweite Teil des Jesaja-Buches, am Ende steht das sogenannte Trostbuch, und da zielt alles so hin auf so einen Punkt, wo Leute aus Babylon wieder fortziehen. Also der Jesaja hat das vielleicht sogar schon viele, viele, viele Jahre bevor dieses Ereignis eintritt geschrieben und sagt, Gott will, dass ihr zurückkommt. Gott schickt euch nicht irgendwo hin und lässt euch nicht irgendwo stehen. Und diese Rückkehr beginnt, wo Gott redet. Israel war im Exil und sollte jetzt wieder zurückkehren. Und Gott bestimmt den Zeitpunkt. Also die konnten nicht irgendwann sagen, ja, hätten wir jetzt mal wieder Lust zurückzukehren oder war doch Mist, was wir gemacht haben irgendwie. Und irgendwie, naja, so Babylon, also hier ist es ja toll und schön, aber irgendwie haben wir unsere Identität verloren. Lasst uns mal eine Entscheidung treffen, wir kehren wieder zurück und wir wollen, nee. Gott redet und sagt, jetzt. Jetzt ist die Zeit, jetzt. Also all unser Tun ist eine Abhängigkeit von Gottes Reden zu uns. Wir hören Gottes Reden, wir hören sein Wort an uns, wir geben dem Raum, wir glauben dem und dann geschieht etwas oder wir tun es nicht. Und es geschieht nichts. Jetzt. Es geht um dieses Zurückkommen zu dem Herrn, der gerne vergibt. Wie auch immer damals so dieser Frevel, die Gottlosigkeit, das Böse, die üble Tat ausgesehen haben bei Israel. Wir können uns manches denken, wie auch immer sie heute hier aussieht. Bei dir, bei mir. Gott spricht uns als Menschen an, die in die Irre gehen. Als Menschen, die ihren Vorstellungen folgen und dabei ganz schnell, sehr festgelegt, Gottes Ziele nicht mehr im Blick haben. Und das merken wir auch in diesem Text, fangen sie an zu hadern, hunderte von Fragen. Wie kann das überhaupt gehen? Was ist das für ein Gott? Das hängt ja auch irgendwie zusammen. Und ich finde es interessant, als Jesus in diese Welt gekommen ist, ist er genau mit so einem Wort gekommen. Er hat nämlich gesagt, die Zeit ist erfüllt, jetzt. Jetzt komme ich. Jetzt ist Zeit. Ich bin der, mit dem Gottes Zeit anfängt, umzukehren. Ich bin der Weg, der zurückführt zum Vater. Jetzt, wo ich zu dir komme, zu dir rede, wo ich dich anspreche, wo ich dich meine, jetzt ist es dran. Jetzt ist eben nicht, wann und wo ich es gerade mal gerne hätte. Wenn es mir gerade mal so passt, ja, so irgendwo muss ich das dann so irgendwo noch in meinen Zeitplan, irgendwo mal rein. Das ist nicht jetzt. Jetzt ist nicht beliebig, wie ich das so einordnen kann. Jetzt, wenn Gott jetzt sagt, dann wirft das plötzlich meine Pläne über den Haufen. Aber ich wollte doch eigentlich, hatte doch das vor. Nein, jetzt. Jetzt, da ist Gott in Aktion und begegnet mir an meinem Leben. Jesus ist ganz nah und spricht zu mir. Und dann muss ich jetzt darauf antworten und reagieren. Da kann ich nicht sagen, ja, warte mal noch mal ein bisschen ab. Dieses Jetzt verrät uns auch, es gibt eine Zeit, wo das Jetzt vorbei ist. Geht's gar nicht mehr. Da kann ich sonst was machen, dann ist die Tür zu. Weil jetzt hat Gott eine Tür aufgetan. So begegnet Jesus seiner Gemeinde. Er sagt, jetzt willst du umkehren? Jetzt siehst du, wo du festhängst? Siehst du es? Kommst du zu mir? Nimmst du meine Hand? Kehrst du zurück in die Bestimmung, in die ich für dich habe? Willst du diesen Bestimmungsort haben? Diesen Ort, wo du hingehörst? Es geht um Vergebung. Und wir haben ganz viel draus gemacht, dass wir denken, können wir irgendwann mal machen. Können wir irgendwann mal, wenn es uns passt. Dieses Wort sagt irgendwie was anderes. Paulus hat das übrigens auch mal zu den Korinthern gesagt. Also es ist nicht so fern, dass man sagt, ja, altes Testament, alte Geschichte. Wir müssen das heute nochmal neu interpretieren. Da redet er in der Gemeinde und sagt, Leute, ihr habt eine riesen Gnade empfangen.
Ihr habt von Gott richtig Gnade bekommen, dass ihr verstanden habt, Jesus ist zu uns gekommen. Jesus ist der, bei dem wir Vergebung finden, der unser Leben neu macht, der es reinwäscht von Sünde, von Eigensinn, in dem wir immer wieder feststecken. Jesus ist gekommen und hat gesagt, hier bin ich jetzt. Und dann sagt Paulus an dieser Stelle, siehe, jetzt ist die willkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Empfangt das nicht umsonst. 2. Korinther 6, Vers 2. Ich finde es schon, soll uns ein bisschen auch zu denken geben. Lasst uns neu darauf ausgerichtet sein, nicht nur zu hören, sondern Gott eine konkrete Antwort zu geben. In unserem Tun, in dem, dass wir sagen, ja, Herr Jesus, jetzt, bitte, handle in meinem Leben. Und jetzt ist es so, wir denken ja manchmal, Gottes Wort, das ist so hier so dieser große Steinbruch, aus dem ich in allen Dingen und Fragen des Lebens und Zukunft und was wird, ich werde hier immer fündig. Ich werde hier immer die Antwort haben. Ich werde hier immer irgendwie die Sache erklären können. Und da sind wir ein bisschen erstaunt, dass Gott uns hier ganz anders begegnet und sagt, so lautet der Ausspruch des Herrn, meine Pläne sind anders als eure Pläne und meine Wege anders als eure Wege. Wie weit entfernt ist doch der Himmel von der Erde, so fern sind meine Wege von euren Wegen und meine Pläne von euren Plänen. Weil Gott spricht, müssen und können wir nicht alles verstehen, aber vertrauen können wir. Also hier wird so ein bisschen eine Differenz aufgetan. Himmelweiter Unterschied von dem, was wir so erfassen können, von Gott auch, von seinem Handeln, was wir so begreifen und verstehen können. Wir können vieles nicht verstehen. Wir kommen an so Punkte, dass wir sagen, Gott, wir verstehen dich nicht. Wir verstehen es nicht, dass so viel Leid in der Welt ist, das verstehen wir nicht. Wir können das auch ganz schlecht erklären, wir können das nicht erklären. Wir haben nicht überall eine Antwort. Und Gottes Wort ist uns auch nicht gegeben, um überall, sage ich mal, eine Erklärung zu geben. Informativ, logisch. Es ist uns gegeben, dass wir Gott vertrauen. Und in diesem Wort erfahren wir, dass Gott ein vertrauenswürdiger Gott ist. Das können wir darin sehen, lesen, über Jahrhunderte. Jahrtausende, dass sich sein Wort erfüllt, dass es vertrauenswürdig ist. Und vielleicht gab es für Israel auch viele Fragen. Nicht alle sind zurückgekehrt in dieses Bestimmungsland, wo Gott für dieses Volk bestimmt hatte. Und viele Fragen, die da waren, und man hatte sich in Babylon eingerichtet. Man konnte sein Leben dort bequem leben, in vieler Hinsicht bequemer vielleicht sogar, als wenn man sich auf einen Weg macht, zurück an diesen Bestimmungsort. Oder man hatte Fragen über all das, ja, wo ist nun dieser Gott, dessen Tempel zerstört ist? Wo ist nun dieser Gott? Ist das wirklich dieser vertrauenswürdige Gott? Stimmen seine Worte des Auszugs aus Ägypten, ist das alles wahr oder haben da unsere Väter nur irgendwelche Geschichten aufgeschrieben und geträumt? Und wir merken, dass das heute immer wieder auch aufbricht. Und Gottes Wort trifft uns hier gnädig und sagt ganz einfach, wer bist du, dass du meine Pläne, meine Gedanken verstehen könntest? Wer bist du denn? Zwischen dir und mir ist ein riesen Unterschied. Himmelweit bin ich davon entfernt, von dem, wo dein Denken stecken bleibt. Meine Möglichkeiten sind größer. Meine Macht ist stärker. Meine Wege wirst du nicht verstehen. Aber dass ich ein guter, ein gnädiger Gott bin, ein barmherziger Gott, der zu dir redet, der zu dir kommt, der dich ruft, der dich in die Nähe Gottes wieder hineinrufen will,
aus der Ferne, aus dem, dass du dich verlierst. Das sollst du wissen, das kannst du wissen. Da kannst du auch eine Erfahrung machen. Ich denke, dass Gott dort sehr gnädig ist in seinem Reden. Und wir merken an dieser Stelle, wie oft wir einfach nur von unseren Möglichkeiten und unseren Vorstellungen ausgehen. Und Gott ist da ganz anders. Viel größer, viel weiter. Und wenn wir an Punkte kommen und sagen, das hatte jetzt alles gar keinen Sinn mehr, dann kann Gott sagen, doch, es gibt noch einen Weg und ich habe noch einen Weg mitten in dieser scheinbar ausweglosen Situation. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Und dann kommt noch so ein Punkt, wer Gottes Wort empfangen will, der ist wie ein dürres Land, das auf Regen wartet. Das haben wir ja auch hier gelesen. Regen oder Schnee fällt vom Himmel und kehrt nicht dahin zurück, ohne die Erde zu befeuchten. So lässt er die Pflanzen keimen und wachsen. Er versorgt den Sämann mit Samen und die Menschen mit Brot. So ist es auch mit dem Wort, das von mir ausgeht. Es kehrt nicht wirkungslos zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will, was ich ihm aufgetragen habe, gelingt ihm. In Babylon war das völlig anders mit der Wasserversorgung. Man hatte eigentlich eine unerschöpfliche Ressource, der Euphrat. Man konnte Kanäle graben und Schleusen bauen und man hat die Felder bewässert und man hatte immer, immer Wasser. Im Euphrat gab es immer Wasser. Das ist ja heute schon wieder fast anders durch die Klimaveränderung. Aber damals war das so. Man musste sich da nicht einen Kopf machen, man musste einfach nur Pläne machen. Oh, morgen kommt dieses Feld dran, dann kommt dieses Feld dran und dann kommt die dritte Ernte und dann vielleicht die vierte Ernte und dann können wir nochmal wässern. Alles keine Frage. Und gerade in dieser Wasserversorgung unterscheidet sich Israel von Babylon ganz elementar. In Israel musste man auf Regen warten. Es hatte seine Zeit, wann es regnete. Dieser Regen kam eben vom Himmel. Und wann das genau war, das konnte man nicht sagen. Man konnte schon wissen, ungefähr. Man konnte wissen, dass er kommt, ja. Und im Vorfeld musste das Land bestellt werden. Und dann musste der Regen kommen. Im Vorfeld musste man schon alles vorbereitet haben, das Land bestellen, damit es darauf regnen kann. Und dann musste man warten. Und dann kam der Regen vom Himmel. Und aus dürrem, grauen Land wurde grünes, fruchtbares Land. Wir sind zum Babylon-Menschen. Wir sagen, legen wir einen Kanal an, machen wir das, wenn wir es brauchen, machen wir da auf, machen wir, wenn wir es nicht mehr brauchen, machen wir es zu. Wir gehen sogar mit Gottes Wort so um. Wir legen einen Kanal an, wenn wir es brauchen, machen wir es auf, wenn wir es nicht mehr brauchen, machen wir es zu. Wenn wir denken, ach, da wird ja alles trocken, schnell mal ein bisschen Wasser, schnell mal schlage ich meine Bibel auf, ich brauche Hilfe. Und wenn das Leben gut geht, machen wir es zu, was soll's. Ich brauche es gar nicht. Ist nicht so wichtig. Israel war wartend auf Regen. Wie ein dürres Land. Betend um Regen. Herr, lass es regnen. Wir brauchen das, dass du zu uns sprichst, zu uns kommst, uns gibst, was wir benötigen. Wir brauchen es. Da ist eine Sehnsucht. Da ist nicht so, wir machen das mal so und wir machen das mal so. Da ist eine Ausrichtung, ein Warten, dass Gott doch endlich das geben möchte, was so nötig ist, weil sonst alles vertrocknet. Und alles, was wir gemacht haben, auch nichts wird, was wir vorbereitet haben. Wenn Gott zurückruft, ruft er zurück,
dass wir in dieses Land, in diese Bestimmung kommen, in diese Sehnsucht auf Gott hin zu leben. Und nicht so zu leben wie die Leute in Babylon. Gottes Wort ist wie dieses Wasser. Gott spricht. Gott möchte sprechen. Aber haben wir dafür eine Sehnsucht? Haben wir dafür eine Offenheit? Haben wir dafür eine Bereitschaft? Leben wir davon? Wollen wir darin grünen und wachsen oder ist das gar nicht nötig, weil wir irgendwo unsere trüben Kanäle haben, die irgendwas woher bringen, was uns irgendwie mit irgendwas versorgt? Das ist so ein bisschen vielleicht in diesem Bild mit angelegt. Wir können auch nicht so tun, als könnten wir immer so mit Gottes Wort wie in so einer Gießkanne so rumgehen und überall gießen wir was hin und dann denken wir, mal schauen, wird schon was werden. Das ist hier nicht drin in diesem Bild. Hier gilt es zu beten und zu warten und zu hoffen und zu bitten. Gott, ich lebe von dem, was du zu mir sagst. Ich lebe aus deinem Wort. Das habe ich nicht so rezeptbuchartig so für mich da, sondern ich muss es erwarten. Ich muss darauf ausgerichtet leben. Gott allein öffnet die Schleusen des Himmels. Gott allein. Und dann sagt er, jetzt ist die Zeit, jetzt kommt der Regen. Gott allein schenkt diesen Geist, der unser Leben aufweckt. Erweckt. Ermutigt, zurechtweist, zur Umkehr führt. Gott allein schenkt das. Das machen nicht Menschen, das machen nicht irgendwelche Superprediger, das macht keiner. Das kommt von Gott. Das ist sein Geschenk, seine Gnade, sein Erbarmen. Es ist vielleicht nur die Frage, wollen wir daraufhin etwas tun? Wollen wir daraufhin ein Land vorbereiten? Wollen wir daraufhin arbeiten, dass das geschehen möchte? Wollen wir daraufhin schon etwas wagen? Aus dem Vertrauen heraus etwas wagen? Denn hierum ging es, handeln im Vertrauen. Nicht handeln in der Kalkulation. Handeln im Vertrauen, leben im Vertrauen. Wollen wir das tun? Gehorsam werden. Und dann kommt der Regen und dann wird es grün. Und dann wächst etwas auf und wir sehen, wo alles hingeht, die Reise. Und natürlich ist dieses Bild noch viel, viel größer angelegt und beschreibt nicht nur Israels Rückkehr aus dem babylonischen Exil, sondern es beschreibt uns, die wir immer auf der Reise sind, zurück. Zurück zu dem Herrn, der kommt. Zurück zu dem Herrn, bei dem wir ewig sein sollen. Dahin sollen wir zurück. Zurück in seine Ewigkeit. Und auf dieser Reise beschreibt uns dieses Bild zu handeln, zu glauben. Und dort auf diese große Freude ausgerichtet zu sein, die auch immer wieder vielleicht ganz punktuell hier in unser Leben hineinkommen soll. Auch in unsere Gemeinde vielleicht. Lasst uns doch dafür irgendwo mehr im Gebet sein. Vor Gott stehen und sagen, Herr, wir möchten wie ein durstiges Land sein. Herr, wir möchten sein, dass deine Wasser über uns kommen und uns erquicken. Wir möchten dein Wort hören, neu hören. Es soll in uns etwas neu schaffen. Darum geht es ja. Gottes Wort schafft was Neues. Da kommt aus dem Staub, wo nichts zu sehen war, nur vielleicht im Glauben, in der Hoffnung vorbereitet, brechen Pflanzen auf, alles wird grün. Lass uns so leben. Für uns auch als Gemeinde. Ich denke, das hat immer wieder auch eine diesseitige Perspektive, aber auch eine ganz große, die auf die Zukunft Gottes, die ganz am Ende ist, hinweist. Ich habe mit einer Schnecke angefangen, ich höre mal mit einer Schnecke auf. Ein Hase steht neben einer Schnecke, sagt die Schnecke zum Hasen,
Mal sehen, wer von uns beiden zuerst zu Hause ist. Wir merken, die Schnecke sieht weiter an dieser Stelle. Sie hat das Haus dabei. Wir dürfen bei Gott zu Hause sein. Wir dürfen in seinem Haus hier schon sein. Wir sind ganz nah dran, wir dürfen ganz nah sein. Wir müssen keine großen Sprünge machen, um erst irgendwo hin. Wir sind da. Lasst uns das glauben. Lasst uns das fassen, dass wir daraus leben. Dann möchte Gott seinen Regen geben und segnen. Amen. Ja, lieber Vater, mach uns dazu wirklich bereit, von dir etwas zu empfangen, was unser Leben wirklich erfrischt. Mach uns dazu bereit, dass wir wirklich die trüben Kanäle zurücklassen und in deine Gegenwart treten. Mach uns wirklich bereit, dass wir nahe in deinem Hause sind, dass du uns ganz nahe bist in unserem Leben. Und dass daraus etwas wird, wo wir nicht alles dann erklären müssen und alles erklären können, sondern wo wir getröstet werden, wo wir getröstet leben und wo wir auf eine Zukunft zugehen, in der wir wissen, es wird gut. Du machst es mit uns gut. So segne uns. Amen.